Ja, meine Frau hat letzte Woche moderiert und hat Fotos mitgebracht von der Taufe von vor 20 Jahren. Da habe ich gedacht, das kann ich toppen. Keine Angst, ich zeige nicht jetzt jede Woche Familienfotos, aber ich habe euch ein Foto mitgebracht, wenn du einmal klickst. Hochzeit von vor 10 Jahren. So, wie man sieht, war ich auf jeden Fall schlanker, aber sonst glücklich. Und ihr seht Ballons. Wir haben an unserer Hochzeit Ballons steigen lassen. Zum einen wollten wir so unseren Freude zum Himmel steigen lassen, also Gott ein Lob ausdrücken, und hatten auch gleichzeitig noch ein Gewinnspiel für die gemacht, die die Ballons gefunden haben, wollten das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Ihr seht, wenn ihr euch mal umdreht, da hinten gibt es heute auch Ballons. Das will ich mal ein bisschen erklären. Mit dem Thema Lobpreis, es gab eine Gemeinde in den USA, die waren vielleicht so ähnlich wie wir. Das waren sozusagen die Nordrhein-Westfalen oder die Westfalen der USA. Die haben sich so mehr nach innen gefreut, ne, so, wo man es nicht immer gleich so gemerkt hat. Der Pastor wollte es ihnen etwas leicht machen, hat gesagt, wenn ihr in der Predigt, das wiederhole ich jetzt heute, also gut zuhören, das ist wirklich eine Aufforderung, wenn ihr in der Predigt heute irgendwann Gott loben wollt, dürft ihr laut entweder Halleluja rufen oder, wem das als Westfale zu schwierig ist, habe ich vollstes Verständnis für, der darf da hinten zu Christina gehen und sich einen Ballon holen und den steigen lassen als Ausdruck seiner Freude. Und ich gucke mal, wie viele Ballons wir haben. Wir haben 30 mitgebracht und bin mal gespannt, ob wir die heute... Ich habe es ja in die Schnur gemacht, also eigentlich soll man den Lob nicht begrenzen, aber sonst kriegen wir den nachher wieder nicht von der Decke runter. Also irgendwie mussten wir jetzt so... Aber lasst euch da von der Schnur nicht hindern. So, das Bild habt ihr, die Aufgabe ist im Hinterkopf. Ne, ihr seid eingeladen, denn dazu lädt uns der Text ein, den wir uns heute anschauen, Psalm 150. Den lese ich heute mit euch vor. Ich habe ihn so abgedruckt, wie im Hebräischen das Halleluja immer dazu geschrieben, damit man sieht, wo bei uns immer Lob steht, steht im Hebräischen auch immer Hallelu. Und manchmal steht Halleluja. Aber damit man das richtig so im Kopf hat, können wir es jetzt einmal so lesen. Da heißt es also, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit dem Klang der Posaune, lobt ihn mit Harfe und mit Zither, lobt ihn mit Tanz und Tamburin, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet oder was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Also am Anfang und am Ende steht Halleluja. Ne? Hallelu heißt einfach lobt und Ja steht für Jahwe, die Kurzform für, der, wie Gott sich vorstellt. Ich bin der, ich bin immer der Gleiche. Ne? Am Ende, am Anfang und am Ende wie eine Klammer, damit wir verstehen, wenn hier vom Loben die Rede ist, es geht immer um Gott. Ne? Das ist auch gleich eine gute Korrektur. Loben hat immer etwas damit zu tun, dass wir von uns wegschauen, auf Gott schauen. Also es geht nie darum, uns groß zu machen, sondern Gott groß zu machen. Darum geht es. Und man kann sagen, mehr Halleluja kann man in 6 Verse nicht reinpacken. 13 Mal in 6 Versen wird das gesagt, lobt. Das ist ein Imperativ. Also bringt Gott euren Lob zum Ausdruck, lobt ihn. Und darum konnte ein Alttestamentler, für Theologen ist er bekannt, Delitzsch, der hat mal gesagt, dieser Psalm, der Abschluss der Psalmen ist das große Schluss-Halleluja. Weil so oft aufgerufen wird, Gott zu loben. Mehr geht also nicht. 3 Gedanken schauen wir uns an. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben, loben als Auftrag und Antwort. Also, nochmal, was steht im Mittelpunkt? Ich habe es verraten, Gott. Einmal heißt es Halleluja, also lobt Jahwe. Ein einziges Mal heißt es Halleluel, lobt Gott. El heißt Gott. Und da geht es um den größten Gott in dem Sinne der alleinige Gott, der mächtige Gott. Den sollen wir loben, von uns wegschauen. Und für uns Menschen finde ich das eine gute Korrektur. Die Ehre gehört immer Gott. Nicht dir, nicht mir. Auch wenn wir uns Mühe geben, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn er einmal was Nettes sagt, ist es auch schön. Aber die Ehre, die wirkliche Ehre, die gehört immer unserem Herrn. Guck, so, wieso sollen wir Gott anbeten? In dem Text werden verschiedene Gründe genannt, warum man Gott anbeten soll. Einmal wird gesagt, wir sollen Gott anbeten wegen seiner großen Taten. Und wenn Israeliten an die großen Taten Gottes denken, dachten die zuerst an zwei Dinge. Die dachten einmal an den Schöpfer, der die wunderbare Natur gemacht hat, der so groß ist, das alles zu schaffen, ins Leben zu rufen. Und der Herr ist dieser ganzen Schöpfung. Ich habe euch einmal ein Bild mitgebracht von der Milchstraße, also ein Teilbild, ne? Alles passt gar nicht aufs Foto drauf. Wenn wir hier draußen einmal in Richtung Sonne gucken, hat mir jemand gesagt, die Sonne strahlt mit unwahrscheinlicher Energiemenge beständig über eine lange Zeit, wird wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit so sein, außer Jesus kommt vorher zurück. Ne? Also die versorgt uns mit Energie und die Sonne ist nur eine von ungefähr 100 Milliarden Sonnen in der Milchstraße. Und dann hat jemand ein Eurostück, ich habe hier ein Eurostück mitgebracht, hat gesagt, wenn ich jetzt ein Eurostück nehme, das an die Milchstraße halte, so auf Armlänge entfernt, der Ausschnitt, den ich jetzt nicht mehr sehen kann, wegen meinem Geldstück, allein in diesem Ausschnitt sind 15 Millionen Sonnen, die plötzlich verschwinden. Und das zeigt, wie riesig die Milchstraße ist. Und die Milchstraße ist nur eine von wer weiß wie vielen Galaxien. Und wenn Juden und Christen über den Schöpfer sich Gedanken machen, dann freuen sie sich an dem, der so groß ist, dass er all das überschaut, gleichzeitig überall da ist, der in der Lage ist, dieses riesige Universum zu erhalten. Also das ist das, woran man sich freuen kann, wo man sagen kann, Halleluja, was haben wir für einen großen Schöpfer? Wenn Juden über die großen Taten Gottes denken, denken sie aber nicht nur daran, sondern die Juden denken vor allem auch an die Geschichte, die sie haben als Volk mit Gott. Gott hat sie aus der Sklaverei geführt in Ägypten, sie zu seinem Volk gemacht, durch Schilfmeer geführt, in das Land Kanaan gebracht. Und daran sollen die Israeliten immer wieder denken, an die Geschichte Gottes mit ihnen. Und für Israeliten ist das unverzichtbar. Gott ist der Gott, der uns gerettet hat. Und wir wissen, was die Juden im Alten Testament, vielleicht auch im Psalm 150, nur so schattenhaft gesehen haben. Da war ja auch schon die Rede davon, dass der Messias kommen wird, der Retter kommen wird. Wir sind heute hier und feiern, weil wir glauben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, Kraft seines Sterbens uns zugesprochen hat, dass wir gerechtfertigt sein dürfen, dass unsere Sünde vergeben ist, wenn wir das glauben. Also die großen Taten Gottes ist, dass ich heute hier bin und predigen darf, dass ich Christ geworden bin, weil Gott so gnädig ist. Und da kann man eigentlich auch nur sagen, Halleluja, das sollen wir Christen nicht vergessen. Psalm 103 werden wir aufgefordert, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind aufgefordert, dankbar zu bleiben. Denkt dran, die Angebote mit der Balance gelten noch. Ne? Wir wollen die nicht alle wieder nach Hause nehmen. Das war das Erste. Wir sollen Gott loben für seine großen Taten. Im Text steht noch, für seine große Macht soll man ihn Gott loben. Also nicht nur wegen dem, was er getan hat, sondern wegen dem, wer Gott selbst ist. Im Hebräischen heißt es sogar, wegen der Fülle seiner Größe. Damit ist so gemeint, die Fülle seiner Größe ist so groß, dass die räumlich und zeitlich eigentlich keine Grenzen hat. So groß ist Gott. Das muss uns bewusst sein, soll uns bewusst sein, warum Gott gelobt werden will, weil er eben dieser große Gott ist, der all das am Leben erhält. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat einmal geschrieben, sein Wesen, also Gottes Wesen, ist von überschwänglicher Größe. Und sein Lob sollte dementsprechend auch überschwänglich groß sein. Es gibt an Gott nichts, das klein wäre. Und es gibt getrennt von ihm nichts, das wirklich groß ist. Ich finde, er hat das schön formuliert. Wisst ihr, wenn wir Gott loben, dann sind wir wie der kleine Junge im Sandkasten oder das kleine Mädchen im Sandkasten, das anderen Kindern davon erzählt, wie toll und stark sein Vater ist, stärker als alle anderen. Im Gegensatz zu dem Kind im Sandkasten stimmt es. Wir haben wirklich den Vater, der stärker ist als alle anderen. Wisst ihr, wenn die Israeliten diesen Psalm gesungen haben und wir den heute hören, dann ist das so, als wenn Gott mir auf die Schulter tippt und sagt, so groß bin ich. Vergiss das nicht. In dem, was dir begegnet, in deinen Sorgen, Nöten und Problemen, da sagt Gott dir und mir, damit werde ich fertig. Ich, der all das am Leben erhält, der all das ermöglicht hat, ich werde auch mit dem umgehen können, was dich beschäftigt. Wisst ihr, beim Anbeten weitet sich unser Blick. Wir machen Gott größer, in Anführungszeichen. Gott bleibt gleich groß, aber für uns wird er größer, wenn wir Gott anbeten. Weil wir mehr erkennen, wer Gott ist. Und das ist für uns unwahrscheinlich wichtig. Ein dritter Grund, der steht nicht direkt im Text, aber warum wir Gott ehren, das ist aber die Schlussfolgerung der ersten beiden, weil Gott einfach die Ehre zusteht. Wisst ihr, wenn du und ich, wenn wir Gott loben, dann ist das nicht so, dass Gott darauf angewiesen ist, dass wir das tun. Der wird dann nicht größer oder besser oder stärker. Es steht Gott einfach zu, dass wir es tun, weil er der ist, der all das für uns tut. In Offenbarung wird mal gesagt, Offenbarung 4, Vers 11, über Gott, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Ja. Also, wie sollen wir Gott anbeten? Oder wo sollen wir Gott anbeten? Das verrät uns der Psalm auch. Das beginnt im Heiligtum. Am Anfang hieß es, man soll im Heiligtum anbeten. Das war für die Israeliten der Ort, an dem Gott sich besonders verortet hat. Wenn man gesagt hat, im Tempel werdet ihr mich treffen, da bin ich gegenwärtig. Im Neuen Testament wissen wir, der Tempel Gottes ist jetzt da, wo Menschen sind, die mit Jesus leben, weil in uns wohnt ja der Heilige Geist. Wir sind ein Tempel Gottes. Und trotzdem gilt immer noch, wenn Christen sich versammeln, soll das Lob Gottes einen großen Platz haben. Weil wir Menschen sind, die zu seiner Ehre zusammenkommen, die von ihm leben. Und da gehört es immer noch hin. Also, es beginnt hier, aber der Psalm sagt weiter, in der Feste seiner Macht. Ich habe mal geguckt, was das bedeutet. Feste seiner Macht steht für Firmament, unter dem Himmelsgewölbe. Da soll man Gott loben, unterm Himmelsgewölbe. Das heißt, überall, an allen Orten der Welt soll Gott gelobt werden. Nicht nur im Tempel, das zieht dann Kreise in die ganze Welt hinaus. Da sollen wir Gott die Ehre geben. Ein Theologe Kittner hat es so formuliert, seine Herrlichkeit erfüllt das Universum und sein Lob muss nicht weniger tun. Wir sollen überall von Gott erzählen, das Gute, das Gott uns getan hat, wie groß Gott ist, davon sollen wir sprechen. Der Psalm verrät uns sogar, wer Gott anbeten soll. Der endet nämlich mit den Worten, alles was atmet. Alles was atmet heißt jeder Mensch. Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes und deshalb ist Lobpreis die würdige Antwort von allen, die atmen. Menschen und Tiere, alle sollen Gott anbeten und ihn loben. Und ob wir es glauben oder nicht, es wird eine Zeit kommen, wo alle Gott loben werden. Selbst die, die das eigentlich vielleicht gar nicht möchten. Aber sie werden nicht anders können, als irgendwann einzustimmen und anzuerkennen, dass Jesus und Gott wirklich der Herr sind. Offenbarung 5, Vers 13, da heißt es, und dann hörte ich, und jetzt kommt wie alle Geschöpfe, ohne Ausnahme, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Ich bin erstaunt über die Westfalen. Der zweite Gedanke. Loben mit Leidenschaft und Herz. Ich fand eine Geschichte ganz schön, wo ein Mädchen sonntags ihren Opa besucht, sie gehen in den Gottesdienst, das Mädchen kommt zurück, ist ganz fröhlich, tanzt durch die Wohnung und ihr Opa sagt dann zu dem Mädchen, Lilli, das macht man sonntags nicht. Und die Lilli geht dann in den Tierstall, beobachtet eine Weile den Esel, der vor sich hin iaht und sagt dann irgendwann zu dem Esel, Ich weiß, warum du so traurig IA sagst. Du hast wahrscheinlich die gleiche Religion wie mein Opa. Das war damals nicht so, dass die Mädchen eingeschüchtert waren. Nicht die Mädchen, die Israeliten. Entschuldigung. Ihr wisst, was ich meinte. Dass die Menschen eingeschüchtert waren, sondern die haben Gott gelobt, wenn Musik, da werden wir gleich noch zu kommen, das hat mit Freude zu tun. Es gab mal einen Mann, der schon lange tot, Jean-Paul, der hat mal dieses Zitat gesagt: Man hört immer von Leuten, die vor lauter Liebe den Verstand verloren haben, aber es gibt auch viele, die vor lauter Verstand das Herz verloren haben. Ich sag mal so, wisst ihr, Gott gab allen Menschen, auch den Westfalen, wir sind da noch gut, ne? Die Norddeutschen sind noch viel anders als wir, ne? Also die halten uns für frohe Naturen, aber ne? Gott hat allen Emotionen gegeben, damit wir ihn auch mit Emotionen anbeten dürfen, auch unsere Emotionen auch zum Ausdruck bringen dürfen. Es ist kein Eifer sozusagen, der über die Grenzen hinausschießt, aber es ist auch keine Sachlichkeit, bei der die Füße einschlafen müssen. Ne? Man darf schon auch seiner Seele Ausdruck verleihen. Denn das ist wirklich eine Überzeugung, Musik, wenn die damals den Psalm gesungen haben, das hat das Herz froh gemacht. Wir kennen Martin Luther. Martin Luther war Musiker, nicht nur Theologe, viele Kirchenlieder geschrieben. Martin Luther: Ich liebe die Musik, denn sie ist ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen. Sie macht das Gemüt froh, sie verjagt den Teufel, sie bereitet unschuldige Freude. Jetzt hat man im Gegenblick dazu manche Mullahs in Afghanistan, die den Menschen Musik verbieten wollen, weil man sich da freut. Gott ist ein Liebhaber der Musik. Luther war ein Liebhaber der Musik. Musik, warum? Weil sie unserem Körper, unserer Seele Ausdruck verleiht. Das ist schön und das wird auch deutlich in unserem Psalm. Ihr habt das noch in den Ohren, wie viele Instrumente da genannt werden. Und wisst ihr, der Psalmschreiber, der hat sich Gedanken gemacht, als er Instrumente genannt hat. Das fällt uns nicht so auf, weil wir es nicht wissen, aber es macht durchaus Sinn. Die breite Liste der Instrumente, da ist die Rede von der Posaune. Die Posaune war nicht die Posaune, die wir heute kennen, das war das Shofar, das Horn. Da wurde auf so einem Horn geblasen und dieses Horn durften nur bestimmte Menschen blasen. Weiß jemand wer? Dieses Shofar war den Priestern vorbehalten. Nur die durften das Horn blasen und dieses Horn war ein Signalinstrument. Man hat damit angekündigt, zum Beispiel wenn Feinde kamen, wenn ein König gekrönt wurde oder wenn es eine Erscheinung Gottes gab, dann wurde in dieses Horn geblasen. Aber nur die Priester durften das machen. Dann ist die Rede von Harfe und Zither. Das durften auch nur bestimmte Leute spielen und zwar waren das die Leviten. Das waren die Musiker und Tempeldiener, nur die durften diese Instrumente benutzen zur Ehre Gottes, die werden auch genannt. Dann werden weitere Instrumente genannt, die das Volk, du und ich, auch spielen durften. Und es werden noch die Reigen genannt, Pauken, das waren Instrumente, die oft Frauen benutzt hatten. Und es ist auch die Rede von Tanz und Freude. Und wisst ihr, wenn diese Instrumente alle genannt werden, bedeutet das, dass Gott diesen Menschen sagt oder die Menschen zum Ausdruck bringen, das Loben kann man nicht delegieren an nur bestimmte Leute, die jetzt für uns die Lober sind oder Anbeter. Es gibt vielleicht Leute, die das gut können, aber jeder darf loben und preisen mit dem, wer er ist und was er ist. Die Priester sollen Gott loben, die Leviten sollen Gott loben, das Volk, die Frauen, egal welcher soziale Stand, alle Menschen sind aufgerufen, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Im Gotteslob vereinen sich alle miteinander, egal wo sie herkommen. Vor Gott sind wir alle gleich, weil wir alle vor Gott nur durch die Gnade leben. Was ist, wenn man kein Instrument spielen kann? Ich gehöre zu den Unglücklichen, die das nicht können. Darf ich jetzt Gott nicht loben? Nein, das ist damit nicht gemeint. Instrument kann alles sein, was Gott die Ehre gibt. Also jetzt auch mein Reden zum Beispiel. Oder mein Verhalten gegenüber Menschen, auch das kann ein Instrument, in Anführungszeichen, zur Ehre Gottes sein. Also, was sagt uns dieser zweite Gedanke? Wenn wir Lobpreis machen, dann soll das nicht zögerlich, unecht sein, sondern aus dem Herzen kommen. Es gibt einen Theologen, der hat das mal ein bisschen bissig formuliert. Ich weiß nicht, ob ich es so sagen würde, ich lese es trotzdem vor. Boyce ist der, der hat mir gesagt, lasst uns mit einem Lobpreis aufhören, der schwach und unaufregend ist. Und jetzt ein bisschen provokant, wenn Sie nicht laut singen und musizieren können, um den Gott zu loben, der Sie in Jesus Christus erlöst hat und Sie auf den Himmel vorbereitet, dann kennen Sie vielleicht weder Gott noch das Evangelium wirklich. Und dann hat seine Schlussfolgerung, wenn du ihn kennst, wenn du erlebst hast, was Gott für dich tust, dann muss unsere Reaktion eigentlich sein, Halleluja, weil er uns so liebt. Also können wir uns für Gott auch begeistern? Ja, um das zu unterstreichen, nicht, dass ich denke, ich habe mir das so ausgedacht, zum Beispiel in Esra 3, da singen jetzt nur die Leviten, wir haben gehört, hier singen alle, die Leviten sangen mit Lob und Dank dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Und dann kommt die Reaktion, dann jubelte das ganze Volk laut mit großem Lobpreis zum Herrn. Also die Ballons habe ich absichtlich Christina gegeben, weil ich wusste, die kriegt das mit dem, die macht das sowieso. Also die braucht die Ballons eigentlich nicht. So, wisst ihr, bei anderen Angelegenheiten können wir auch loben und staunen. Wir und noch ein Pärchen aus der Gemeinde waren jetzt zufällig zur gleichen Zeit beim ABBA-Musical in Tecklenburg. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Westfalen plötzlich aus sich rausgehen können, wenn diese alten Schlager kommen. War wirklich wunderbar. Ne? Also für die, die die Musik lieben. Wir liebten sie und lieben sie immer noch. Das war schön. Aber die Frage an dich und mich, wann haben wir das letzte Mal über Gott gejubelt? Das darf auch westfälisch leise sein für mich zu Hause. Ne? Ich muss das nicht offen machen. Aber ist es mir ein Bedürfnis, Gott dankbar zu sein für das, was in meinem Leben geschieht. Jetzt kommt der letzte Gedanke, Loben mit Perspektive und Zusage. Mit dem Loben ist ja schön, wenn alles gut ist, manchmal ist es nicht so. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, hatte ich vor Jahren schon mal gezeigt. Ne? Manchmal erscheint das Leben so, das ist überladen, man ist erdrückt, man hat eigentlich wenig Luft, um irgendwie Gott zu loben, Gott Danke zu sagen. Wisst ihr, das Schöne am Psalm 150 ist, der Psalm 150 ist kein Psalm, der die Menschen zum Schönsingen des Lebens aufruft und sagt, du musst singen, egal wie du dich fühlst. Das meint der Psalm nämlich nicht. Es ist ja der letzte der Psalmen, der 150. Und wisst ihr, in den 149 Psalmen davor kommt alles vor, was du und ich in unserem Leben erleben können, auch an schweren Sachen. Alle Schwere, das Böse, das Bedrohliche, die Einsamkeit, das Scheitern, die Last, die Schuld, blendet Psalm 150 gar nicht aus. Das wird auch nicht verdrängt oder verleugnet, sondern jede Gefühlslage, jede Regung kommt in dem Psalm vor. Da ist die Rede von Loben, dass Menschen Gott loben, da ist die Rede davon, dass Menschen klagen, dass sie jubeln, dass sie weinen. In dem Psalm findet man strahlende Freude, die hört man, wenn man das liest, wie in diesem Psalm. Und manchmal hört man fast, wie die Kehle zugeschnürt ist, wie Menschen das gerade mit letzter Kraft formulieren können. Da ist die Rede von Krankheit, von Gesundheit, Genesung, von Leben und Sterben. Und darum, der Psalm 150 ist ja nur die Zusammenfassung dessen, was am Ende übrig bleibt. Ne? Und in dem Psalm findet man eine Sprache für deinen Zustand, egal wie er im Moment ist. Wenn es dir so geht, kannst du in Psalm 149 Psalmen davor vieles finden, was genau das zum Ausdruck bringt, wo Menschen so sind und nicht mehr können. Der Psalm 150 steht am Ende, weil die theologische Wahrheit gilt am Ende des Lebens, am Ende, wenn Gott wiederkommt, spätestens dann mündet alles in Lob und Dank. Da manche Menschen sagen dann, wir vertrösten immer aufs Jenseits. Das mag so klingen, aber das gibt uns ja Kraft fürs Diesseits, dass wir diese Hoffnung haben. Ne? Also der Theologe Meyer, da stand leider der Vorname nicht, ich vermute, es ist der Bekannte aus Württemberg, aber der hat mal geschrieben, dein Leben mag dem Psalter ähneln, mit seinen wechselnden Stimmungen, seinem Licht und Schatten, seinem Schluchzen und Lächeln, aber es wird mit Hallelujas enden, wenn du nur dem Willen und Weg und Werk des Allerheiligsten treu bleibst. Was sage ich damit? Vielleicht kannst du nicht heute den Ballon steigen lassen, vielleicht auch noch nicht in ein, zwei Jahren, das ist auch gar nicht schlimm. Man darf nicht ungeduldig sein. Das kann manchmal Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis man vielleicht wieder an den Punkt kommt, wo man sagen kann, jetzt kann ich mich von Herzen freuen und Gott dankbar sein. Weil man vielleicht echt Schweres erlebt hat, was einen hindert oder was es einem schwer macht. Aber irgendwann wirst auch du bei Psalm 150 ankommen und Gott loben können. Davon sind die Psalmschreiber überzeugt, davon bin auch ich überzeugt. Denn es gilt das, womit die Bibel am Ende endet, fast im letzten Kapitel Offenbarung 21, Vers 5. Da heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das will ich dir zusagen, wenn Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Da steht extra, schreib's auf. Man könnte das jetzt als Selbstauftrag für sich nehmen. Frank, schreib dir das auf, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Am Ende mache ich alles neu. Jemand, der diese Worte gelesen hat, hatte dazu gesagt, siehe, ich mache alles neu. Ich verstand, dass es vollkommen ausreicht, was Gott tut und tun wird. Und dann sagt er, dieses Wort hat mich getröstet und aufgerichtet. Es hat mich gerettet. Es hat mir für den einen Tag Kraft gegeben und dann für den nächsten und für den nächsten. Oder um es mit Helmut Thielicke zu sagen, dem bekannten Pfarrer, verstorbenen Pfarrer, der hat gesagt, Gott loben heißt eigentlich nichts anderes, als die Geschichte der Welt von ihrem Ende her zu sehen, in dem Gott alles in allem ist. Nicht im pantheistischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass Gott der ist, der am Ende bestehen bleibt, das letzte Wort spricht, alles in der Hand hat. Stell dir mal vor, was für ein Tag wird das sein, wenn wir wirklich dann vor Jesus stehen und alle in dieses Loblied einstimmen können, mit vollem Herzen, mit voller Überzeugung und singen können, Halleluja, lob den Herrn. Ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, ob eure Ballons schon alle, ein paar sind noch übrig, ist aber nicht schlimm. Ich verrate euch jetzt das Geheimnis in dieser Gemeinde, wo die das für jeden gemacht haben mit dem Ballon. Da war es so, dass ein Drittel der Ballons nicht gestartet sind und der Pastor schon ein bisschen traurig war, ne, dass der Pastor so ein bisschen traurig war, dass so viele noch niemals dieses Angebot wahrnehmen konnten, ihrem Dank Ausdruck zu geben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich habe noch ein Bild mitgebracht von, wenn du einmal weiterklickst, das ist eine Unterschrift von Georg Friedrich Händel. Händel hat 1741 in England den Messias geschrieben. Der Messias ist die Vertonung der Bibelverse von der King James Version der Bibel. Er hat drei Dinge beschrieben über Jesus, Jesus im Alten Testament. Dann hat er beschrieben das Leben von Jesus, sein Sterben, seine Auferstehung. Und Händel hat dann in dem Messias noch davon gesprochen, dass der Messias wiederkommen wird. Und damit möchte ich jetzt die Predigt enden. Wir hören jetzt Händels Messias, eine Aufführung aus Australien. Urfassung war sowieso in Englisch, aber das Halleluja verstehen alle. Macht's ruhig ein bisschen laut. Es ist eine Einladung, nochmal in sich zu gehen und vielleicht könnt ihr dann nochmal innerlich mitrufen. Halleluja, dem Herrn sei Dank.